Ja, also, mich möchte uns heute in folgenden Gedanken hineinnehmen, und zwar geht es um die Reaktion der Menschen, der Zuhörerschaft, die dem Petrus seiner ersten leidenschaftlichen, geistgewirkten Predigt gelauscht haben. Und ich möchte mit uns einsteigen in Apostelgeschichte 2, Vers 37 und folgende Verse. Und werde dann danach versuchen, die einen oder anderen Verse auszulegen oder uns transparent zu machen. Apostelgeschichte 2, Vers 37, also wir lesen jetzt die Predigt an sich nicht, können aber davon ausgehen, dürft ihr gern nachlesen, sie war geistgewirkt und sie war hat die Menschen so angesprochen, dass wir hier ab Vers 37 Folgendes lesen. Was sie von Petrus, also was die Zuhörer von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und diese Zusage, so sagt Petrus weiter, gilt, diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind, allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf, rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hat, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde, insgesamt 3000 Menschen. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam das Mahl ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Und sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass es uns Richtschnur und Ausblick, Trost und Hoffnung, Führung und alles ist, was wir brauchen, um in der Beziehung zu dir mehr und mehr zu wachsen und uns von dir verändern zu lassen. In Jesu Namen. Amen. Wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, ist diese Beziehung nicht nur vertikal, das heißt so von mir zu Gott, sondern es ist auch dieses Horizontale mit drin. Wir sind nicht Individuen, sondern eine Gemeinschaft. Das mag uns manchmal irritieren, weil wir kennen diesen Ausspruch, wenn du mal mit irgendjemand über den Glauben vielleicht redest oder das Gespräch auf den christlichen Glauben kommt oder sonst irgendwo, dass du geblockt wirst und dann heißt es, über den Glauben möchte ich mit dir nicht sprechen, weil das ist für mich eine sehr persönliche Sache. Das geht dich nichts an, was ich glaube. Mir wäre es lieber, die Leute würden nicht so viel über ihre politische Ausrichtung sprechen, als mehr über den Glauben, anstatt zu sagen, der Glaube ist mir, halte ich ganz privat, aber über alles, was Politik ist, rede ich viel. Es ist eine Beziehung nicht nur zwischen mir und Gott, sondern auch im Miteinander. mit der Gemeinschaft, trifft sich übrigens im Kreuz wunderbar wieder. Man wird nicht in die Gemeinde hineingeboren. Und umso deutlicher wird uns das, dass wir hier zwei von den Vieren sind wirklich, man könnte ja sagen, quasi Eigenproduktionen. Von der Gemeinde quasi befruchtet und ins Leben geholt. Und man könnte etwas salopp sagen, die konnten ja wie nicht anders. War eben nicht so, sondern jeder von denen musste sich individuell dann, wenn er an dem Punkt war, zu sagen, jetzt ist Taufe für mich dran, sich dazu entscheiden. Man wird Teil der Gemeinde durch die Wiedergeburt, durch Wasser und durch Geist. Das heißt, dort, wo Menschen sich für Jesus entschieden haben, ganz klar die Bekehrung erlebt haben, wo sie das Wasser gesucht haben zur Taufe und wo diese Offenheit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist passiert. Und Jesus selbst wurde getauft und er gab diesen Auftrag seinen Jüngern weiter, auch andere zu Jüngern zu machen und sie taufen zu lassen. Und nochmal zum Verständnis für uns alle. Die Taufe ist das sichtbare Zeichen der Zugehörigkeit zur Gemeinde. Und mit der Taufe wird sichtbar ausgedrückt, was es bedeutet, Christ zu sein. Ja, und diese Taufe oder Waschung mit Wasser symbolisiert auch die Tatsache, dass wir von unserer Vergangenheit gereinigt wurden. All der Schmutz und die ganze Schuld wurden hinweggewaschen. Stellt euch vor, über Wochen, Monate eingesauter, eingetreckter Teller, der unansehnlich war, der aber durchs Wasser gezogen wird, der mit Spülmittel, mit Reinigungsmittel sauber gemacht wird, der dann herausgeholt wird und mit neuem, strahlendem Glanz erfüllt ist, von dem lässt sich echt gut essen. Aber vorher würde keiner davon essen wollen. Mir geht's ja so, dass ich ungern von dem Teller esse, den ich morgens am Frühstück dreckig in der Küche gelassen habe und dann den möchte ich abends nicht essen, wo schon den Tag über sämtliche Fliegen sich, was weiß ich was, gemacht haben. Passiert bei uns nicht, wir räumen das immer gleich in Spülmaschine, ist nur ein Beispiel. Dass all der Schmutz hinweggewaschen ist. Und Wasser symbolisiert aber auch, dass unser Lebensdurst gestillt ist. Es symbolisiert die Segnung, die der Heilige Geist in unser Leben bringt. Ey, Taufen, das ist nicht nur ein paar Tropfen auf einen heißen Stein, sondern da kommt echt die Fülle zur Geltung. Überströmend. Und Taufe symbolisiert das Sterben und Auferstehen mit Christus. In der Gemeinde habe ich persönlich echt Beziehungsqualität erlebt, die ich außerhalb der Kirche so noch nie gefunden habe. Ich habe auch sonst gute Freunde, wirklich gute Freunde, wo ich denke, da kann ich blind meinen Schlüssel hinterlegen, fahren wir in Urlaub, da vertraue ich den was weiß ich was an. Aber wirklich innigste, tiefe Beziehung und Beziehungsqualität kenne ich nur innerhalb von Gemeinde. Und da ist es mitunter sogar manchmal gar nicht wichtig, ob das jetzt hier die Lokalgemeinde, die Geschwister vor Ort sind, oder ob ich, warum auch immer, in einem anderen Land bin, an einem anderen Ort und merke, diese Glaubensgeschwister, die Christen, die ich dort treffe, habe ich manchmal genauso diese Ebene von Verbindung und denke, das kenne ich so gar nicht. Es ist beeindruckend. Ich weiß noch, wie wir letztes Jahr in Pirna auf dem Ranger Camp waren und es war, das eine Camp war vorüber und die packten immer mehr Sachen auch aus der Küche ein, bis zum Schluss auch der letzte Kühlschrank weg war. Und wir so etwas irritiert waren, Moment mal, und wie soll jetzt unser Dieter die Sachen kühlen? Und dann, ja, sorry, das war irgendwie nicht abgesprochen, aber die müssen jetzt wieder zurück. Und dann habe ich da hinten, beim Elbsandsteingebirge bei Dresden, mal so ein bisschen rumtelefoniert und auf einmal eine Gemeinde, die null zu uns Kontakt hatte, sagte, kommt vorbei, ihr kriegt so viel Kühlschränke und alles, was ihr braucht, wir helfen euch. Haben das extra sauber gemacht, die waren in einer totalen Baustelle. Und ich dachte mir, genau das habe ich so noch nie außerhalb Gemeinde und Gemeinschaft erlebt, diese Verbundenheit, dieses Füreinander-Dasein, sich zu helfen. Also, es geht nicht um es geht nicht nur um diese vertikale Beziehung zwischen mir und Gott, sondern auch in dieses Horizontale, den Blick. Gott hat uns ja deswegen auch einen Kopf geschenkt, den wir nicht nur so, sondern wo wir auch nicht nur zum Nein sagen den Kopf drehen können, sondern um wahrzunehmen, wer denn da alles noch ist. John Wesley sagte etwas sehr Provokantes. Und zwar, einen einsamen Christen, sowas gibt es nicht. Das bedeutet, im Umkehrschluss, hat er sich wirklich bekehrt, der sein Christsein allein lebt, ohne, weil er es nicht erträgt, mit den Fehlern und Schwächen von Gemeinde umzugehen, der sich als Einsiedler versteht und so sein Leben lebt. Also John Wesley sagt, einen einsamen Christen, das gibt's nicht. Belegen könnten wir das damit. 1. Johannes 4, Vers 20 sagt Johannes, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Sehr provokant, sehr herausfordernd. Und ich weiß aus meiner allerersten Gemeindeerfahrung, dass der Sohn vom Gemeindeleiter, weil es nicht so lief, er ja in der Gemeinde nicht die Karriere machen konnte, die er sich gewünscht hatte, bis heute einsamer Christ ist. Es nicht erträgt, mit anderen Christen zusammen zu sein. Und dann denke ich so, da kann man echt viel und leicht reden. Ich liebe Gott und bin gläubig, aber ertrag die Schwächen, die Fehler, nicht die in Gemeinde passieren. Petrus sagt also, und jetzt zum Text von Petrus, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Und das ist auch Bekehrung, ist manchmal so ein Eigenbegriff, wo wir gar nicht mehr realisieren, was es bedeutet. Es hat was mit, nicht mit Abkehren zu tun, dass ich mit einem Besen so irgendwie, sondern es hat was mit zu tun, dass ich bisher in diese Richtung gelaufen bin, mit meiner Weltanschauung, mit meinem Egoismus, mit meinem Ich, mir, meiner, meins. Und dass ich davon umkehre und erstmal als allererstes zu Gott zurücklaufe und auf dem Weg zu Gott mich von dem, was mir und andere schadet, lasse. Sünde, das ist echt mein eigenes Predigtthema. Was ist eigentlich Sünde? Aber verkürzt, das, was dir und andere schadet und Gott nicht ehrt. So viel kann ich schon mal verkürzt sagen, das ist Sünde. Und das sollen wir lassen. Ich habe am Freitag mit meinen Pfadfinderjungs, wir hatten uns unterhalten über das Leben und die Herausforderungen. Und da meinte einer so, ja, was machst du, wenn jemand dir blöd kommt? Und dann sagte einer, Ich raste denn halt aus. So ist es halt. Damit müssen die Leute klarkommen. Und dann zu überlegen, okay, aber ist es denn die Lösung? Oder ist Ausrasten nicht eine Gefahr, dass du dir und anderen schadest? Manchmal Dinge sagst, die du ja nicht mehr zurücknehmen kannst und so weiter. Kehrt euch ab von euren Sünden. Würde bedeuten in so einem Fall, dass ich das auch sage, Herr, du kennst mich, dass ich da eigentlich echt ausraste. Veränder's, weil wenn ich mich umkehre zu dir, dann heißt es, ich muss mir abwenden von dem, was mir und anderen schadet. Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und ich sag euch, ey, es ist das Beste, was uns Christen passiert, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, nur wenn wir die Erfüllung auch suchen und erleben. Es ist tatsächlich so, als würde ich, wenn ich ohne den Heiligen Geist fühle ich mich eher wie einer, der Trockenschwimmübungen macht, aber der die Fülle, die Frische, die Erfrischung und das Durstsättigende nicht erlebe, das eigentlich der Heilige Geist schenken möchte. Und das ist was ganz Besonderes. Thomas Weidner hat mir erst die Tage erzählt, hat das von seiner Frau gelernt, die ja was mit Ernährung an Ausbildung gemacht hat. Und zwar, der Mensch ist so angelegt, dass er mit wenig Wasser auskommen kann. Also probier's mal aus. Und du kannst eigentlich mit ein paar Schlückchen Wasser, könntest du mal einen Tag gut überleben. Im zweiten wird's ein bisschen schwieriger. Da gibt's aber Menschen, die von sich aus sagen, ich trinke chronisch zu wenig Wasser. Ich 2 Liter am Tag, das schaffe ich nie. Wem geht's so? Die meisten. 2 Liter, das schaffe ich nie. Und das Interessante ist, Juliane hat wohl in Ausbildung gelernt, dass erst wenn der Körper daran gewöhnt ist, dass er viel Wasser kriegt, mehr Durst bekommt. Das heißt, erst wenn ich wirklich ein gewisses Pensum erreiche, dann fängt der Körper an, so wie Poren aufzumachen, zu sagen, oh, jetzt, ich verlange nach mehr. Ich verlange nach mehr. Wie heißt es in den Psalmen? Mich dürstet nach dir, o Herr. Und wie können wir manchmal als Christen da echt ziemlich trocken leben? Im Schwäbischen hätten wir gesagt, furztrocken. Furztrocken leben und meinten so, ich hab doch eine christliche Gesinnung, muss mir das nicht für den Tag oder den Alltag oder das Leben reichen? Nein, es reicht nicht. Sondern was, wenn du diese Durst nach den Strömen des lebendigen Wassers, nach dem Heiligen Geist, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und vor allem immer mehr Durst danach bekommen. Ja. Petrus sagt in Vers 40 übrigens, heißt es da, Petrus predigte noch lange weiter, also ich habe das jetzt nicht vor, noch lange weiter zu gehen, und forderte seine Zuhörer immer wieder auf. Das finde ich auch interessant. Er predigte noch lange weiter, da wusste er wohl nicht, dass man nach 25 oder 30 oder 40 Minuten aufhören sollte. Und forderte seine Zuhörer immer wieder auf, rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Was damals war, ist heute nicht anders. In der Gesellschaft, wenn wir Mainstream laufen, dann laufen wir mit den anderen in die gleiche verkehrte Richtung. Rettet euch davor. Bewahrt euch davor. Macht Dinge nicht, weil man sagt, das ist doch hier heute so üblich. In allen Lebensbereichen. Das können wir im sexuellen Bereich, im vorehelichen Bereich, manchmal aber auch mit Einstellung, mit Schönen von Steuererklärungen, Dinge in Nachbarschaftskonflikten und so weiter. Können es in so vieles reinpacken. Und dann heißt es, dass 3000 hinzugefügt wurden. Wir haben jetzt 8 Leute insgesamt heute und letzten Sonntag hinzugefügt. Und das heißt hier in Vers 42, sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Also, was ihr gemacht habt, ihr lieben Täuflinge, es ist absolut biblisch zu sagen, ich schließe mich den anderen Gläubigen an, wo ich das Gefühl von Gemeinschaft und von Geistlichem zu Hause habe. Und anschließen heißt aber auch, sich echt unter das Wort Gottes zu stellen, unter Lehre der Apostel. Wir für uns, jeder, der hier die Kanzel mit Verkündigung, jeder, der was vom Lobpreisteam aus, jeder, der ein Hauskreisleiter, Kleingruppenleiter, egal was, wir haben uns dazu verpflichtet, nichts anders zu predigen als Wort Gottes. Manchmal ist vielleicht unsere Auslegung einseitig, verkürzt oder vielleicht auch verkürzt. Oder auch da brauchen wir intern nochmal Korrektur. Und wie gut ist es, wenn auch so, wie Wolfgang denn sagt, darf ich jetzt mal nur unterbrechen? Ich glaube, das ist auch noch so und so. Also ich bitte euch jetzt nicht, meine Predigt jetzt ständig zu unterbrechen. Aber ihr könnt es mir dann im Nachhinein nochmal sagen. Es sei denn, ich bringe wirklich, nee, das geht ganz konkret in die, ganz furchtbar in die Irre. Unter die Lehre der Apostel und der Gemeinschaften nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Ja, wir feiern regelmäßig Abendmahl. Und wie wichtig und wertvoll ist es, wenn Gemeinschaft, ihr Lieben, die ihr euch habt anschließen lassen, aber auch ihr, die ihr schon lang zur Gemeinde gehört, dass die Gemeinschaft nicht leidet. Und das stellt euch der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft, das am Abendmahl und am Gebet teilnehmen, miteinander einmütig beten. Wie sagt uns Jesus, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und was ist davon das Resultat? Mich beeindruckt, was das Resultat von dieser Verkündigung des Petrus ist, von dieser Haltung, die die hatten, die darauf reagiert haben, dass es umgekehrt sind, Buße getan haben, sich unter, an der Gemeinde angeschlossen haben, sich unter Wort Gottes gestellt haben, Gemeinschaft ausgehalten haben, miteinander aus Abendmahl zu fahren und miteinander zu beten. Resultat ist, eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Was für ein Hammer. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle. Und hier kommt etwas für mich zum Schwingen, wo ich denke, die christliche Gesinnung an sich, die christliche Weltanschauung an sich macht kaum einen Unterschied in der Gesellschaft. Es gibt genügend gute Menschen. Und einer davon ist sicher Gandhi gewesen, der damals in Indien als in Südafrika geborener, den gewaltlosen Protest damals in die Wege geleitet hat. Er hatte eine super Weltanschauung und er war für die Menschen. Und es ist für viele Menschen auch heute noch, hat es Auswirkungen, was er auch damals gelebt und vorgelebt hat. Aber ich sage euch, auch eine gute Weltanschauung ist nichts im Vergleich zu dem, wenn eine tiefe Ehrfurcht alle erfasst, dass so wie Lass am Anfang gesagt hat, in all dem, was in der Welt passiert, hat Gott immer noch die Kontrolle. Und es zwingt mich eigentlich auf die Knie und ich kann nur nicht anders als zu preisen sagen, Gott, du bist so groß, du bist so gewaltig und du kannst so viel tun. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle. Und Ehrfurcht, die alle erfasst, das geht dann auch in die Gesellschaft hinein. Und da wirkt es dann auch noch in die Gesellschaft, dass die Leute echt Respekt und Ehrfurcht bekommen. Und wir müssen nicht rumrennen und sagen, ey, ein bisschen mehr Respekt hier. Das kommt dann. Mein Jugendpastor hatte damals erzählt, dass in Neuseeland gab es eine christliche Vereinigung. Die hatten Folgendes gemacht, wenn dort ins Parlament oder wenn Parlament gewählt wurde. Und dann haben die Briefe an die einzelnen Abgeordnete geschickt. Und haben die gesagt, sehr geehrter Abgeordneter, wir sind Christen und wir möchten, dass hier in diesem Land richtige, gute Gesetze gemacht werden, die Gott ehren und die Gesellschaft gut tun. Und wir beten, dass wenn Sie in der Art und Weise sich politisch einbringen, dass Sie gesegnet sind und dass es Ihnen gut geht. Falls Sie aber andere Vorstellungen haben, beten wir, dass Gott Sie von dem Platz ganz schnell wegnimmt. Und als dann der eine oder andere, der seinen Job verloren hatte, ist bei den Abgeordneten eine ganze Muffensausen gekommen, wenn so ein Brief wieder reinkam. Und die haben gemerkt, was ihn geschlagen hat und was für eine Haltung jetzt notwendig wäre. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Ja, ich bin mir eigentlich schon sicher, dass wenn Gott hier Wunder tut, dass es weder der Lasso, noch der Joachim, noch der Thomas, noch sonst wer vollbringt oder ich, sondern dass es Gott ist. Aber stellt euch vor, dass trotz unserem Zutun, trotz unserem Gebet Gott wirken würde in übermächtiger Weise. Wir haben schon sicher manche Heilungswunder, kleine Tropfen der Gnade erlebt, mitbekommen. Aber ich möchte miterleben und mit euch mit dafür beten, dass wir eigentlich genau das erleben, dass eine tiefe Ehrfurcht uns als Gemeinde noch viel mehr erreicht und dass viele Zeichen und Wunder passieren können. Viele Zeichen und Wunder. Vers 44. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Und hier möchte ich folgenden Gedanken, der wurde oft missbraucht, dieser Vers. Ich möchte euch sagen, hey, Solidarität ist hier die richtige Parole und nicht Kommunismus. Jetzt irgendwie alles auf ein Gemeindekonto und wir gucken, dass wir alle davon leben können irgendwie. Das haut nicht hin. Und da gibt's denn doch, dass sich der ein oder andere übervorteilen. Und ich habe von ein alter Bekannter, ehemaliger Lebemann, der viel Geld mit Tätowieren verdient hatte und alles Geld, das er hatte, eigentlich immer quasi wie durchgebrannt und gebracht hatte. Und als ihm seine Einkommensquelle wegging, hat er dann irgendwann mal so an die Gemeinde hingeschrieben, gesagt, also mein Geld ist leer, steht da nicht, dass wir alles zusammen teilen sollen und warum seid ihr da so ungehorsam? Das war jetzt so vor 15 Jahren. Erst diese Woche bin ich im Büro gewesen, rief mich ein Mann an und sagte, meine finanziellen Mittel sind erschöpft, können Sie mir Geld geben? Und ich so, wer sind Sie? Ja, ich wohne sonst irgendwo, komme irgendwo her, bin gerade im Odenwald und kann mein Hotel jetzt nicht mehr bezahlen, weil mir das Amt das Geld nicht bewilligt, weil irgendwelche Dinge wegen meiner Behinderung nicht rechtzeitig rangekommen sind. Und da dachte ich, Sie als christliche Gemeinde werden doch jetzt sicher was tun. Und ich so, also unabhängig davon, dass wir jetzt hier gar nicht einfach Geld für jemand so flüssig machen können, ich kenne Sie gar nicht, kommen Sie doch mal zu uns in den Gottesdiensten, dann werden wir sicher eine Lösung finden. Und irgendwann, ja, das dachte ich mir, dass es so ist, es ist bei allen Christen so, boah, Und dann wusste ich, wir waren jetzt gar nicht die Ersten, die er angerufen hat. Das ist nicht gemeint, wenn in Vers 44 heißt, alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. So jetzt, geh jeder mit seinem Geld verantwortlich um. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn wir dann Not sehen beim einen oder anderen, dann können wir auch echt schnell und unkonventionell helfen. Aber dazu ist auch wichtig, dass die Gemeinschaft, das Vertrauen und die Loyalität da ist. Und dass wir dann auch sagen können, der nutzt uns da auch nicht aus. Vers 46, und da kommt für mich auch was zusammen. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott. Das Wort sagt, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Jeder von uns. Wisst ihr, in unserer getriebenen Zeit, in unserer so, ach so hektischen Zeit, wo wir eher Zeit finden, zu gucken, was Neues auf Facebook gepostet ist, was im E-Mail-Account drin ist oder was sonst alles ist, manchmal vernachlässigen wir das tägliche Gebet, geschweige denn das gemeinsame tägliche Gebet. Und Leute, ich predige nicht euch, ich predige uns. Und hier im Vers 46 kriegen wir dieses Beispiel. Sie beteten gemeinsam täglich im Tempel zu Gott. Sie trafen sich zum Abendmahl in den Häusern. Möchte ich mal fragen oder euch eher ermutigen. Wann hast du denn das letzte Mal mit Freunden, mit denen du dich einfach so getroffen hast, aus der Gemeinde, nicht als organisierte Gemeinde, nicht als gemeindeverordnete Versammlung, sei es ein Hauskreis oder ähnliches. Wann habt ihr mal zuletzt gesagt, wisst ihr was, kommen wir vor allem als Abendmahl miteinander? Da muss gar nicht der Joachim, der Lars oder der Thomas oder ich dabei sein. Das könnt ihr selber. Feiert doch mal miteinander das Abendmahl. Nachdem ihr einen schönen Abend hattet, nett miteinander gegessen haben, zu sagen, komm, das machen wir jetzt. Wir lesen, wie Jesus das gemacht hat, und dann nehmen wir das als einen heiligen Moment wahr. Also sie damals taten das in den Häusern, und dann hat sich auch so, dass dann ist auch nicht das begrenzt auf die 12 Mal, die wir in der Gemeinde fahren, und dann passt mal logistisch gar nicht rein. Das heißt, vielleicht haben wir 10 oder 11 Mal hier in der Gemeinde Abendmahl. Also regelmäßig ist es schon, aber echt wenig. Nutzt doch das in den Häusern. Bitte? Zur Not. Gemeinsam, genau das haben wir, und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Also ich bin heute mir ist bei der Vorbereitung das wieder ganz neu aufgegangen. Und ich denke dann so, sie nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging. Also wisst ihr, das ist schon toll, mit Christen und mit Menschen und zusammenzukommen und Gemeinschaft zu haben und auf einmal andere Themen zu haben, als sich über den schlechten Geschmack der Nachbarn oder der Schulkamera sonst irgendwas zu unterhalten, sondern wenn man sich in Ehrfurcht vor Gott trifft, da ist Spaß nicht auf Kosten von anderen, sondern da ist Freude zur Ehre Gottes. Und das macht einen ganz feinen Unterschied, der echt Spaß macht. Und dann in Vers 47, sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Manchmal denken wir, es ist andersrum. Wir sind dann bei den Leuten angesehen, wenn wir das nicht unbedingt rauskehren, dass wir Christen sind. Aber eine tiefe Ehrfurcht, die lässt sich nicht verschweigen. Die bleibt nicht insgeheim. Und dann ist auch noch das andere. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen, das ist ein ganz, ganz, ganz wertvolles Gut. Dort, wo du jemand bist, der echt mit seinem Leben Gott loben möchte, da wirst du merken, dass du Ansehen bekommst, Vertrauen bekommst. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Was für ein Hammer. Und da sind wir noch gar nicht irgendwie bereit dazu, dass wir sagen, was, wenn wir tatsächlich an dem Punkt sind, dass die Menschenmassen so viele sind, dass wir gar nicht mehr als Leitung von jedem Einzelnen, der sich taufen lassen möchte, die Familie, die Biografie und den Lebenswandel mehr beurteilen können oder sonst irgendwas und sagen, da sind so viele, die sich taufen lassen wollen, wir können jetzt keinen Taufstopp machen, da wir die nicht kennen, sondern Herr, du fügst ständig hinzu und wie soll das nur gehen? Wir haben nur noch Ältestensitzung hier in diesem Raum, weil der für nichts anderes mehr geeignet ist, weil er zu klein ist. Was für ein Hammer, wenn wir sehen würden, dass Gott täglich hinzufügt, die gerettet wurden. Jetzt können wir sagen, oh Gott, bewahre uns davor. Dann suche ich mir eine kleine Gemeinde. Also, wir dürfen gern offen sein für Gemeindegründungen. Ins Rottgau, in Odenwald, Aschaffenburg, Münster. Wir dürfen echt offen sein. Also, aber vor allem dürfen wir offen sein, wie uns der Peter Riedel da vor 3 Wochen mit hineingenommen hat. Haben wir Platz für Menschen, die gerettet werden wollen? Haben wir Platz für Menschen, die hier geistliche Heimat suchen? Und dann möchte ich in meinem Gebet demütig sagen, Herr, dort, wo es vielleicht in meinem Herzen nicht ist, weite du mein Herz. Dort, wo es bei uns in der Gemeinde vielleicht nicht ist, weite du unser Herz. Ich möchte zum Ende kommen und ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass dein Wort Kraft hat, dass es Auswirkungen hat und dass Menschen reagieren auf dein Wort. Und bei all dem wissen wir, die erste Bekehrung, die war von den Jüngern, nachdem sie sich für dich entschieden haben, hin zu den Menschen. Und so bitte ich auch dich, Jesus, dass dort, wo wir nach der ersten Bekehrung hin zu dir, dass wir uns dann auch zu den Menschen hinbekennen, dass Gemeinde nicht nur das Vertikale ist, sondern auch das Horizontale. Dieses Wahrnehmen von Geschwistern, von Menschen um uns herum. Und in Jesu Namen bete ich echt, dass Dinge wir hier nicht nur als Geschichte, vielleicht abstrakt noch märchenhaft so rauslesen, ach, was waren es damals zu Zeiten, aber hier und heute doch nicht mehr, sondern dass es uns anspornt und sagt, Herr, wenn du sagst, du willst durch uns noch größere Dinge tun, als du selbst getan hast, dann glaube ich, dass es auch in dieser heutigen, in unserer Zeit, in unserer Stadt und durch uns geschehen kann. Jesus, ich bete dich, dass dein Heiliger Geist sich mächtig ausbreitet und dass jeder von uns geistliche Gemeinschaft miteinander und mit dir erlebt, positiv, lebensverändernd. Und dass diese tiefe Ehrfurcht, die die Menschen erfüllt, und dass dieses von den Leuten angesehen daraus wirkt, weil wir nicht aufhören können, dich zu loben. Und Herr, schenk uns die Bereitschaft, Menschen hinzuzutun, die gerettet werden wollen. In Jesu Namen. Amen.